Deutschlandfunk Interview.
Die Zahl der registrierten Neuinfektionen ist auf einem neuen Höchststand, genauer 6.638. Und nach einem ruhigen Sommer füllen sich die Krankenhäuser langsam wieder. Was blüht uns da? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Uwe Janssens, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin im St. Antonius Hospital in Eschweiler und Präsident der Vereinigung der Deutschen Intensivmediziner. Schönen guten Tag, Herr Janssens.
Ja, ich grüße, Herr May.
Wird das ein schlimmer Winter?
Es wird ein sehr spannender Winter. Wir blicken schon mit einer großen Sorge, die deutschen Medizinerinnen und Mediziner, Intensivmediziner, Notfallmediziner, auf die Situation jetzt. Wir haben einen kleinen Vorteil im Vergleich zum März und April. Sehen Sie, Sie haben gerade berichtet, dass wir heute über 6.600 Fälle haben. Die höchste Zahl an Infektionsneuerkrankungen, die wir überhaupt hatten in Deutschland bisher. Höchststand war so um den 10. 12. April bei uns. Und mit einer zeitlichen Verzögerung hatten wir dann 2 Wochen später den Höchststand an Covid-19-Patienten auf deutschen Intensivstationen, nämlich 2.600. Jetzt haben wir gestern Morgen 603 gehabt. Ich bin mal gespannt, wie viel wir heute haben werden. Ich schätze mal 620, 630. Und da sind wir ja tatsächlich so in der Relation entfernt davon. Das ist natürlich Ergebnis der Infektionssituation in den etwas jüngeren Populationen. Also ihr Erkrankungsalter ist ja deutlich jünger. Im Augenblick, glaube ich, bei 38, 39. Im März, April war es 52. Und die Älteren, die sind natürlich deutlich mehr im Risiko und haben auch mehr Begleiterkrankungen. Deshalb sind die Verläufe schwieriger gewesen. Dennoch müssen wir immer auf die nächsten 10, 14 Tage blicken. Das heißt, heute 6.600 kann ich Ihnen erst in 14 Tagen sagen, wie sich das dann letztendlich auf die Zahl der intensiv behandelten, schwerkranken Covid-19-Patienten auswirken wird.
Also sind Sie auch bei den Experten, da gibt es ja einige Kollegen von Ihnen, die zur Besonnenheit aufgerufen haben in letzter Zeit und sagen, diese Fixierung auf die Neuinfektion, die führt eigentlich in die Irre. Wir müssen uns auf ganz andere Kennzahlen fokussieren, zum Beispiel eben die Zahl der freien Intensivbetten. Und da ist die Lage deutlich besser. Also alles noch gar nicht so dramatisch.
Genau, die Zahl der freien Intensivbetten ist damals übrigens wie heute stabil. Das ist nicht die Sorge. Die Sorge ist tatsächlich, dass es infektiologisch doch aus dem Ruder läuft. Ja. Und deshalb springe ich da wirklich unserem Bundesgesundheitsminister wirklich dabei, der auch zur Besonnenheit, aber auch zur Mitwirkung aller Bevölkerungsschichten aufruft. Und ich bin auch ein ganz großer Gegner davon, mit dem Finger auf irgendwelche jüngeren Menschen zu zeigen, sondern ich glaube, wir müssen gerade alle mitnehmen. Alle müssen mitgenommen werden. Die Eltern haben es schon verstanden. Das merke ich auch bei mir in meinem Patientenklientel. Seit Monaten schon sind die sehr zurückhaltend, sodass sie sich auch von möglichen Infektionsquellen ferngehalten haben. Und das ist im Moment unsere einzige Waffe im Kampf gegen diesen verflixten SARS-CoV-2-Virus, der wirklich heimtückisch, wie er nun ist, viele Leute infiziert, die keine Symptome haben. Und das sind dann halt die kräftigen jungen Menschen. Aber Achtung, auch die jungen Menschen können einen deletären, schwierigen Verlauf nehmen, wenn sie einmal schwer erkranken. Denn dann ist die Sterblichkeit auch nicht unbeträchtlich. Wir haben gerade amerikanische Daten gesehen, 18 bis 34 Jahre, da war die Sterblichkeit tatsächlich bei 2,7%. Das ist viel für so eine junge Population. Und ich glaube deshalb auch hier, Achtung, haltet euch an die Maßnahmen. Und in der Tat, es macht Sinn, von größeren Versammlungen abzusehen. Es macht totalen Sinn, die Maske zu tragen. Ich widerspreche da allen, die das bisher betont haben. Und ich war auch entsetzt zu sehen, dass im Deutschen Bundestag eine Partei aus der Rechtsaußenecke so verwegen ist und demonstrativ die Maske abreißt. Das sind Signale. Das macht mich wütend und das macht mich auch als Mediziner und auch die Schwestern verstehen es nicht, die dann nachher unter Umständen die Patienten betreuen, die sich darüber durch solche Irrwege infiziert haben.
Herr Janssens, lassen Sie mich auch noch eine Frage stellen. Sie meinen die AfD. Eine ganz kurze Fachfrage. Sie haben gesagt, 2,6% ist die Sterblichkeit bei jüngeren Leuten, bei über 30-Jährigen. Wie hoch ist die Sterblichkeit bei über 60-Jährigen? Können Sie das auch sagen?
Genau, ich kann Ihnen das schon sagen. Wir haben erschreckende Daten schon gehabt aus unserer ersten Phase. Wir haben ja 10.000 Patienten analysiert, die im Krankenhaus waren. Krankenhauspatienten. Ja. Wir reden nur von Krankenhauspatienten. Und da haben wir die Patienten uns angeschaut. Insgesamt war dann eine Sterblichkeit schon von um die 20%.
Ja, okay, also deutliche Zunahme, ja.
Und jetzt kommt es, und im Alter nimmt das dramatisch zu, und wenn Sie auf die Intensivstation kommen, wenn Sie beatmet werden, und wenn das ist der schwerste Verlauf, und da haben wir eine Sterblichkeit von 50% und bei den über 70-Jährigen geht das auf 70%. Das ist schon verdammt viel. Und deshalb alle Anstrengungen unternehmen, die Jugendlichen, steckt euch nicht an und steckt euch eure Eltern oder eure Großeltern nicht an, dann wird alles relativ gut verlaufen. Das ist unsere feste Überzeugung und die Ambulanzen werden freigehalten. Und wir können dann mit Spannung, aber mit Gewissheit, dass wir das schaffen, in die Zukunft blicken.
Noch eine Frage zu den politischen Beschlüssen gestern. Können Sie dann auch den Frust von Angela Merkel verstehen? Hätten Sie sich ein stärkeres Signal gestern gewünscht und verschärfte Maßnahmen, schärfere Maßnahmen von Bund und Ländern?
Wir sind ja schon froh in der Intensivmedizin, dass es endlich dann doch eine nationale Strategie gibt. Wir haben von Anfang an und ich persönlich auch versucht, ein Signal zu senden, dass ich in dieser Corona-Pandemie unglücklich über die sektoralen Vorgehensweisen bin. Das hat Sinn in der lokalen Infektionsbekämpfung, aber für generelle Regeln hat das überhaupt nichts gebracht, sondern hat uns eher verunsichert. Soweit sind wir ja jetzt mittlerweile. Nichtsdestotrotz, offensichtlich gab es dann wieder links und rechts in der Mitte Leute, die wieder was anderes für sich sehen und wollen. Ich glaube, ich kann den Frustrationen von Frau Merkel an dieser Stelle wirklich verstehen. Und wenn sich die Ministerpräsident und Ministerpräsident da schon nicht einig sind, ja, was soll denn dann die Bevölkerung sagen? Wir Mediziner, wenn wir eine Leitlinie schreiben, dann schreiben wir sie für 16 Bundesländer und zwar unisono. Da wird es nicht für Bayern geschrieben und noch nicht für Nordrhein-Westfalen. Dann geben wir eine Leitlinie raus, wie wir mit Covid-19-Fällen umgehen. Und ich glaube, das macht Sinn. Mhm. Wenn wir da jedes Mal lokale Geflogenheiten mit berücksichtigen werden, dann würden wir in eine Katastrophe münden und keiner würde uns in unseren Empfehlungen ernst nehmen. Mhm.
Herr Janssens, nun haben Sie gerade eben gesagt, Sie haben im Prinzip immer noch keine Waffen, außer Abstand halten im Kampf gegen das Virus. Jetzt ist das Virus aber schon ein Dreivierteljahr in der Welt, hier in Deutschland. Sie haben Erfahrung gesammelt in der Bekämpfung von Covid-19, in der Behandlung von Covid-19. Hat das Virus für Sie immer noch nichts von seinem Schrecken verloren?
Das Virus, wenn es einmal auf die Intensivstation gelangt ist und Patienten dort in die Knie zwingt, dann hat es nach wie vor seinen Schrecken, ganz eindeutig. Aber, und das ist doch die gute Nachricht, wir haben die Abläufe viel besser organisiert, wir können viel besser kooperieren in den Krankenhäusern und wir sind nicht so ganz waffenlos. Also ich will nochmal erwähnen, dass das Cortisonpräparat, was auch ein prominenter amerikanischer Politiker bekommen hat, schon sehr hilfreich ist bei Patienten. Ja. Und ich möchte auch betonen, wir haben auch das Remdesivir, was wir auch bei Patienten einsetzen, die noch nicht auf Intensiv sind, die aber schon sauerstoffpflichtig sind. Und wir führen Blutverdünnung durch. Also wir haben schon in der Strategie haben wir einiges dazugelernt. Prinzipiell handelt es sich um eine schwere Lungenerkrankung mit Auswirkungen auf den gesamten Organismus. Und das ist doch Kernkompetenz der Intensivmedizin. Und da haben wir aber zusätzlich noch sehen müssen, dass das was ganz anderes ist und viel, viel schwerer verläuft, wenn es denn so schlimm kommt, als zum Beispiel eine Virusinfluenza-Pneumonie.
Uns läuft ein bisschen die Zeit davon. Eine Frage habe ich aber noch. In der ersten Infektionswelle waren Sie aufgrund Ihrer Position als Präsident der Deutschen Intensivmedizinervereinigung die Stimme der Mangelverwaltung. So habe ich Sie zumindest im Ohr, als es wirklich an elementaren Sachen wie Masken und Schutzkleidung fehlte. Ist zumindest diese Gefahr jetzt gebannt?
Im weitesten Sinne ja, das kann man sagen. Nichtsdestotrotz überblicken wir immer noch nicht ganz Deutschland so tiefgehend, dass ich sagen könnte, hier ist die maximale Entspannung eingetreten. Es gibt immer noch tatsächlich Mangel, zum Beispiel bei Handschuhen. Das hat sich auch so ein bisschen jetzt rausgemändelt in den letzten Wochen. Und da muss weiterhin konsequent dran gearbeitet werden. Und zwar wirklich dann, ich finde auch in diesem Fall wieder auf nationaler Ebene, dass hier sichergestellt, dass das alle Bundesländer gleichermaßen versorgt sind. Wenn Mangel sind, zum Beispiel in NRW, dass zum Beispiel in Ländern, wo gar nicht so viel Corona-Patienten behandelt werden, dass man sich da endlich gegenseitig auch koordiniert hilft. Das hat mir damals zum Beispiel gefehlt. Wenn das jetzt eintreten würde, dann müssen wir überregional Verteilungen schaffen, wie wir mit Mangel, Ressourcenmangel von persönlicher Schutzausrüstung, die dringend notwendig ist in der Betreuung der Patienten, umgehen. Das wäre ein klarer Appell nochmal zurück in die Politik.